Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast und damit zu Teil 3 unserer Akne-Reihe. Heute besprechen Felix und Tatjana die Behandlungsmöglichkeiten mit medizinischen Cremes bei Akne. Deswegen ist diese Folge für alle, die das Gefühl haben, sie haben alle Produkte aus der Drogerie schon irgendwie durchprobiert und wollen jetzt wissen, wie sie ihren Kindern oder auch sich selbst mit bestimmten Wirkstoffen noch weiterhelfen können. Es geht auch darum, dass es gegebenenfalls bereits bei leichter Akne Sinn ergibt, einen Hautarzt oder eine Hautärztin aufzusuchen. Und natürlich werfen wir auch ein Auge auf mögliche Nebenwirkungen und Anwendungshilfen. Eine Zusammenfassung der Folge gibt es wie immer im Newsletter und die Links zu Teil 1 und Teil 2 der Reihe findet ihr in den Shownotes. Bitte beachtet auch heute, dass der Podcast keine medizinische Beratung ersetzt und wendet euch für eine individuelle Beratung immer an euren Arzt oder eure Ärztin. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, Tati.
Schönen guten Morgen, Felix.
Heute geht's weiter mit Akne. Da haben wir ja schon zwei Folgen zu aufgenommen. Heute legen wir noch eine Schippe drauf und sprechen drüber, welche medizinische Behandlung mit Cremes denn möglich sind. Und in meiner Praxis als Arzt habe ich immer wieder mit jungen Patienten zu tun gehabt, die zu mir gekommen sind und darum gebeten haben, ja, was kann man machen bei Akne? Und was ich da ganz häufig gehört habe, war, dass viele da so ein bisschen frustriert waren und meinten, ich habe jetzt alle Cremes ausprobiert, die es gibt und nichts funktioniert bei mir.
Ja, geht mir genauso. Also dieser Satz so, oh, Cremes, das bringt alles nichts, höre ich ganz, ganz oft von den Jugendlichen mit Akne. Und ich finde auch, also ich habe wirklich auch gelernt, das ernst zu nehmen, auch da wirklich drauf einzugehen und nicht einfach so das abzutun und zu sagen so, doch, doch. Weil in der Tat mit diesen Cremes, man muss schon wissen, bei welcher Form der Akne man welche Creme einsetzt. Und wie man das genau macht, was sind die Nebenwirkungen, wann ist überhaupt erst mit einer Wirkung zu rechnen? Also das muss man auch alles den Patienten und Patientinnen wirklich gut dazu erklären.
Und weil ja eben in der Praxis so selten die Zeit dafür ist, sich da sozusagen ganz ausführlich die Sachen zu erklären, machen wir das jetzt hier im Podcast. Ich freue mich drauf, Tati, heute medizinische Cremes bei Akne. Als allererstes würde ich nochmal einen Schritt zurück machen und fragen, Tati, muss man denn Pickel überhaupt behandeln? Weil die wachsen sich doch eh aus, oder? Ich meine, ich habe jetzt noch nie eine Oma gesehen, die noch Pickel hatte.
Ja, das ist was, das ist mir ganz, ganz wichtig, Felix, dass wir das auch gleich eingangs thematisieren. Natürlich, die Akne ist super häufig. Fast 90% aller Jugendliche leiden unter irgendeiner Form der Akne. Das heißt, wir alle sind mit Pickeln vertraut. Und viele von uns im Erwachsenenalter haben zum Glück auch nicht mehr mit Akne zu kämpfen und erinnern uns da vielleicht auch gar nicht mehr so daran, wie das als Jugendlicher war. Es ist so, dass von den fast allen, die wir Akne hatten, zum Glück Großteil nur leichte Akne ist, ja, also 70% sagt man, haben nur eine leichte Akne und bei 30% ist es tatsächlich so, dass man sagt, die ist mittelschwer bis schwer und diese Fälle brauchen ja in jedem Fall eine medizinische Behandlung der Akne von außen in jedem Fall, im Zweifel aber auch mit innerlichen Medikamenten kombiniert. Aber jetzt gucken wir uns doch mal den Großteil der Patienten mit leichter Akne an, wo ja eben genau das häufig gesagt wird, so Akne, die paar Pickel, das verwächst sich doch wieder und spätestens mit 18 bist du die los, ist doch nicht so wild. Das kann man eben so nicht sagen, denn auch eine leichte Akne kann zu einer sehr starken Belastung für die Betroffenen führen. Ja, es gibt wirklich genügend auch Studien, die zeigen, dass die Lebensqualität bei Patienten mit Akne extrem eingeschränkt ist.
Und es ist ja auch jetzt so, das hört man auch immer wieder in den Medien, dass über Instagram und diese ganzen Schönheitstrends, die schon ganz früh im jugendlichen Alter anfangen, eben auch das Aussehen und die Hautreinheit eine total wichtige Rolle spielen bei den Kids. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist eine andere Frage, aber das ist so ein bisschen eine Realität, glaube ich, der man einfach ins Auge schauen muss.
Absolut. Ich meine, Social Media, auch mit den ganzen Filtern, die da verwendet werden, ja, Gen Z und jetzt die nachkommende Gen Alpha, die Sephora-Kids, die legen ganz großen Wert darauf, auf makellose Haut. Und können auch ein paar Pickel oder ein bisschen ölige Haut dann auch wirklich die Lebensqualität negativ beeinflussen. Das heißt, ich halte das für sehr, sehr wichtig, auch immer zu sehen, auch wenn die Akne vielleicht von außen betrachtet nur leicht aussieht, vielleicht nur wenige Pickel da sind, dass man auch immer die Betroffenen fragt, wie geht's dir denn mit der Akne? Und auch mit dem Wissen, dass Akne sehr wohl dazu führen kann, dass Kinder auch wirklich psychische Probleme entwickeln können, von Depression über Angststörung, dass die Akne ihre schulischen Leistungen beeinflusst, später auch die Erwerbstätigkeit beeinflusst, ja, am Arbeitsplatz eine Rolle spielt. Also das hat wirklich Langzeiteffekte auf die Kinder, auch von einem psychischen Standpunkt aus. Und jetzt mal nur die Haut, wenn man die nimmt, ist natürlich auch zu sagen, ja, bei einem Großteil heilt die Akne aus, auch nicht Schlag mit 18, sondern häufig tatsächlich auch erst in den 20er oder 30er Jahren. Aber sie kann eben lebenslange Folgen hinterlassen. Das sind vornehmlich Narben. Die sehen wir auch schon bei den leichten Aknefällen. Also fast die Hälfte der Patienten, die nur eine leichte Akne haben, die entwickeln Narben. Und klar, die schwer betroffen sind, da sind es weit über 80%, die dann Narben als lebenslange Erinnerung zurückbehalten.
Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man die Akne frühzeitig erkennt und dann auch gleich richtig behandelt. Lass uns doch direkt mal zur Behandlung gehen. Das ist ja, wie leider so ein bisschen alles in der Medizin, nicht so auf den ersten Blick so einfach, dass man sagt, alle Leute mit Akne bekommen die Creme. Sondern man muss erst mal gucken, was für eine Sorte der Akne ist es eigentlich? In welchen Fällen würdest du oder welche Unterscheidungen würdest du machen bei Akne, wenn es um die richtige Behandlung geht?
Also ich finde es aus allein praktischer Sicht gut zu unterscheiden, habe ich es mit einer leichten Akne zu tun? Ist die Akne eher mittelschwer ausgeprägt oder habe ich wirklich eine dieser zwar seltenen Formen, aber eben die unbedingt eine medizinische Behandlung erfordern, nämlich eine schwere Akne zu tun? Und das kann man auch oder könnt ihr auch als Eltern relativ gut erkennen. Dafür müsst ihr keine Hautarztausbildung gehabt haben. Als leichte Akne gelten die Formen, wo wir überwiegend Mitesser und vielleicht ölige Haut haben und nur ganz wenig von diesen wirklich so entzündeten roten Knötchen oder Eiterpusteln.
Nur um nochmal auf Nummer sicher zu gehen, dass wir uns richtig verstehen. Die Mitesser, wieso aussieht sie so grobe Poren, wo so ein kleiner Pfropf in der Mitte ist, der so braun ist?
Genau, das wären die offenen. Es gibt ja natürlich auch noch die geschlossenen Mitesser. Da habt ihr dann einfach so kleine weiße Erhebungen in der Haut. Genau, also wenn überwiegend Mitesser vorliegen, die Haut ist ölig und ihr habt fast keine roten Hautstellen, nichts Entzündetes, dann habt ihr eine leichte Akne vor euch.
Okay, und was mache ich dann mit einer leichten Akne?
Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, an der Basis jeder Aknebehandlung, ob leicht, mittelschwer oder schwer, hat man ja immer eine Hautpflege. Dazu haben wir ja eine ganz eigene Episode zur Hautpflege bei Akne auch schon gemacht. Also das ist sowieso das A und O an der Basis. Und dann kann ich aber zusätzlich jetzt noch die medizinischen Cremes einsetzen. Und die besonders gut gegen Mitesser wirken, sind zum einen sogenannte äußerlich angewandte Vitamin-A-Säurepräparate, auch Retinoide genannt.
Okay, Vitamin A, das hört sich erstmal gesund an.
Das ist es auch, aber es ist auch also wirklich eine ordentliche Aknebehandlung. Diese Vitamin-A-Säure-Derivate sind sozusagen der Superhero in der Aknebehandlung, weil sie gegen alle Entstehungsfaktoren der Akne wirken. Also sie wirken nicht nur explizit gegen Mitesser, sie wirken auch gegen Entzündung, auch gegen übermäßige Talgproduktion, also gegen diese fettige Haut. Sie drängen die Bakterien auf der Haut zurück, die Akne verschlechtern. Und sie können sogar die Flecken, die wir oft bei der Akne nach der Entzündung haben, aufhellen und sogar Narben verbessern. Also ihr seht, der Superheld in der Aknebehandlung sind eben diese Retinoide. Deswegen sind sie auch Mittel der Wahl für alle Formen der Akne, von leicht bis schwer. Aber man muss eben ein paar Sachen dazu wissen.
Jetzt gibt es ja relativ viele Retinoide, die man verwenden kann. Tati, kannst du mir mal ein paar Beispiele von Wirkstoffen nennen, die man gerne bei Akne verwenden kann?
Ja, gerne. Das ist einmal das Adapalen, das Tretinoin. Oder relativ neu auf dem Markt, das sogenannte Trifaroten. Das sind Beispiele für Retinoide bei Akne.
Gibt es irgendwas, was man bei Retinoiden beachten muss?
Ja, tatsächlich eine ganze Menge, weil so wie du eingangs gesagt hast, also Vitamin A klingt ja so ein bisschen harmlos. Nein, die sind super, also powerful und effektiv. Das heißt aber auch, dass diese Medikamente ein bisschen brauchen, bis sie wirklich ihre Wirkung entfalten. Das heißt, wir sehen eine Verbesserung der Akne tatsächlich erst nach frühestens 4 bis 8 Wochen. So lange muss man durchhalten und auch wirklich die tagtäglich anwenden. Am besten mindestens einmal täglich, am Abend empfehle ich den Patienten immer. In manchen Fällen, ja, wo das Retinoid zum Beispiel mit einem anderen Wirkstoff auch kombiniert wird, wendet man die auch bis zu zweimal am Tag an, aber mindestens einmal am Abend. Und ganz wichtig, neben diesem verzögerten Wirkeintritt ist eben auch, dass in der ersten Zeit, also so typischerweise im ersten Behandlungsmonat, sich die Haut verschlechtert bei vielen Patienten. Und das führt eben leider dazu, dass ganz viele Jugendliche dann auch die Behandlung abbrechen und zu Recht sagen, Mensch, meine Haut ist doch viel schlechter, ich vertrag das nicht, das bringt mir nichts. Das gehört aber schon fast dazu. Genau dasselbe gilt auch für die Nebenwirkungen. Die lassen sich bei diesen Medikamenten nicht vermeiden und die sind auch ein Teil der Wirkung. Wir wollen ja wie so eine Art Schäleffekt erzeugen auf der Haut und deswegen kommt es eben zu so einem leichten Brennen, die Haut wird trocken, die Haut rötet sich, sie schuppt sich. Das kann aber manchmal schon auch unangenehm sein. Und deswegen ist es da besonders wichtig, dass man dann eben mit einer guten Hautpflege auch die Nebenwirkungen lindert.
Kann es sein, dass man die Creme auch nicht verträgt und dass dann, weil was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, dass jemand vielleicht zum ersten Mal so eine Vitamin-A-Säure-Creme drauf macht und dann nach einer Woche merkt, boah, mein ganzes Gesicht ist total rot, total entzündet. Gibt es da irgendwie einen Punkt, wo du sagen würdest, jetzt sozusagen unbedingt sofort aufhören? Oder ist es immer so, dass du den Leuten empfiehlst, nein, auch wenn sich die Haut so sehr entzündet, weitermachen, das wird besser?
Ja, tatsächlich, Felix, ich versuche diesen Punkt von vornherein zu vermeiden, dass die Haut so wirklich ganz schlecht wird und die Patienten und Patientinnen fast gezwungen sind, dann wegen der Nebenwirkungen abzubrechen. Weil so richtig zumutbar ist das nicht, nur wenn das ganze Gesicht sich total unangenehm anfühlt. Und ich meine nochmal, die Patienten kommen ja, weil sie sich total unwohl in ihrer Haut fühlen. Und wenn durch unsere Medikamente das Ganze noch schlimmer gemacht wird, kann ich denen das nicht übel nehmen, dass sie es dann abbrechen. Aber ich versuche das eben insofern zu vermeiden, als dass ich von vornherein sage, bei diesen topischen Retinoiden, startet mal damit, dass am Abend auf einer kleinen Fläche, nicht gleich die gesamte Wangenbereich, sondern vielleicht nur eine kleine Stelle mal einzucremen und auch nicht jeden Tag, sondern vielleicht mal nur jeden zweiten oder jeden dritten Abend. Das ist eine Idee und wenn man dann merkt, so nach ein, zwei Wochen, Mensch, ich vertrage das eigentlich ganz gut, dann kann man das auch größerflächig im Gesicht anwenden und dann auch irgendwann so weit steigern, dass man es eben einmal jeden Abend anwendet. Eine Alternative wäre auch, dass man zum Beispiel das aufträgt auf die Stelle, aber dann schon wieder nach einer Stunde abwäscht. Ja, also dass man einfach die Kontaktzeit reduziert.
Also zusammengefasst sind Vitamin-A-Säure-Cremes eigentlich super gut bei allen Formen der Akne, sowohl bei der leichten als auch bei den schweren Formen. Wichtig ist, dass man eben diese Erstverschlechterung, die in den ersten Wochen auftreten kann, durchsteht und die Behandlung lang genug durchführt, also eben 6 bis 8 Wochen mindestens, um dann den gewünschten Effekt sozusagen überhaupt mitzubekommen. Eine Sache gibt es noch dazu zu sagen und das ist die Schwangerschaft. Vitamin-A-Säure-Cremes und überhaupt Vitamin-A-Säure-Präparate insgesamt sollten während der Schwangerschaft unbedingt vermieden werden. Tati, sag mal, was kann man denn noch Gutes machen bei Akne neben den Retinoiden?
Also gerade bei den leichteren Formen, von denen wir jetzt gerade sprechen, mit überwiegend Mitessern, ist auch ganz gut eine Säure, nämlich die Acelainsäure, die schält auch die Haut und verhindert damit eben die Entstehung neuer Mitesser. Die wirkt aber auch ganz gut gegen Bakterien und lindert die Entzündung und hat auch noch einen aufhellenden Effekt. Also weil gerade eben diese Flecken, die zurückbleiben können, auch wenn die eigentliche Akneentzündung abgeklungen ist, das macht vielen total zu schaffen, weil das einfach sichtbar an der Haut zurückbleibt. Und da kann die aufhellend wirken.
Genau, es sind diese sogenannten Aknemale, von denen man immer auch wieder liest.
Genau. Also das ist auch nochmal eine gute Behandlungsmöglichkeit, die verschiedene Akne-Aspekte mit berücksichtigt. Die Creme oder auch als Gel verfügbar wird 2-mal am Tag, also morgens und abends aufgetragen. Aber auch hier, bitte habt Geduld, denn die Wirkung tritt frühestens nach 4 Wochen ein. Im Unterschied zu den Retinoiden ist es aber so, dass die sehr, sehr gut vertragen wird. Es ist also eine milde Säure. Die wenigsten Patienten haben überhaupt Beschwerden, vielleicht allenfalls am Anfang mal so ein bisschen ein Brennen. Aber gerade wenn ihr eben ganz besonders empfindliche Haut habt oder aber euer Kind einen dunkleren Hautfarbe hat, kann eben Acelainsäure genau das Richtige für euch sein.
Was man ja auch noch beim Hautarzt machen kann, bei so einer leichten Akne zum Beispiel, ist ja eine medizinische Kosmetik, also dass man da so eine Peeling macht zum Beispiel, kennen ja viele von euch, haben sich auch viele schon gemacht, oder dass man die Pickel so ausdrücken lässt professionell. Was hältst du davon?
Ja, finde ich als zusätzliche Maßnahme absolut sinnvoll. vielleicht so einmal im Monat wirklich eine professionelle medizinische Kosmetik auch durchführen zu lassen, weil immer wenn ich selber Hand anlege und Pickel oder Mitesser ausdrücke, laufe ich große Gefahr, dass ich es schlimmer mache, dass ich Narben erzeuge. Und wenn man die Haut einmal so schön gründlich ausgereinigt hat, dann habe ich einfach viel weniger die Neigung dazu, da selber rumzudrücken. Also das kann auf jeden Fall Sinn machen. Ist einfach manchmal auch eine Frage der Kosten, weil viele Krankenkassen die Kosten nicht übernehmen. Aber in der Regel sind diese Behandlungen auch nicht furchtbar teuer. Also wenn man sich's leisten kann und die Kinder oder die Jugendlichen darauf Lust haben, würde ich das auf jeden Fall als ergänzende Maßnahme empfehlen.
Und wie ist es mit so Peelings, die man selbst zu Hause macht? Gibt es ja die verschiedensten Produkte, die man für Peelings kaufen kann. Würdest du sowas empfehlen?
Naja, also die Idee beim Peeling ist ja immer, oder ich glaube so ein bisschen auch der Mythos ist der, dass irgendwie die Aknehaut besonders schmutzig ist, diese Mitesser, das sieht ja auch aus, als sei da irgendwie Schmutz in den Poren, diese schwarzen Punkte. Dabei ist das ja einfach nur Hornmaterial, was sozusagen an die Luft kommt und dann in einer chemischen Reaktion dann zu dieser Schwarzfärbung führt. Und die Aknehaut ist nicht schmutziger, das heißt, die braucht jetzt kein intensives Schrubben und Reinigen. Der Schäleffekt kann natürlich schon was bringen, gerade um die Mitesser zu reduzieren, aber man darf nicht vergessen, dass die Aknehaut in der Regel auch eine empfindliche, eine sensible Haut ist, dass wir auch da ganz ähnlich wie bei der Neurodermitis auch eine Hautbarrierestörung haben und deswegen muss man eben mit allem, was man an Behandlungen bei der Akne macht, immer gucken, dass man diese sensible Haut nicht weiter schädigt und bei Peelings ist es deswegen wichtig, dass man darauf achtet, dass die eben möglichst mild sind. Genau, und bei diesen Peelings, da gibt's ja einmal die, ich glaube, das ist das, was viele von uns auch kennen, diese mechanischen Peelings, wo so kleine Perlchen oder Kügelchen oder so raue Stoffe drin sind, die sozusagen einfach mechanisch so die oberflächliche Haut abtragen sollen. Da würde ich ganz die Finger von lassen, weil das ist in aller Regel einfach zu aggressiv für die Haut. Ich würde eher auf ein sogenanntes chemisches Peeling mit einer Fruchtsäure zurückgreifen. Und das, was bei der Akne tatsächlich die besten Erfolge hat, ist die Salicylsäure, eine sogenannte Beta-Hydroxysäure oder auch BHA abgekürzt. Das steht auf vielen Produkten, die ihr auch einfach rezeptfrei bekommt oder auch im Drogeriemarkt bekommt. Und diese Salicylsäure wirkt eben bei der Akne deswegen gut, weil sie Entzündungen und Rötungen lindert, aber auch überschüssigen Talg bindet. Und dabei aber gleichzeitig relativ mild zur Haut ist, wenig hautreizend ist, weil sie nur an der Hautoberfläche wirkt. Und deswegen finde ich Salicylsäure als Wirkstoff, der man zum Beispiel in dem Waschgel mit reinarbeiten kann oder auch in der Hautpflege mitmachen kann, sehr, sehr gut. Ein separates Peeling, was ja sonst immer so gesagt wurde, mal 1 bis 2 Mal die Woche die Haut wirklich peelen, halte ich nicht für nötig und kann eher zu Schaden führen.
Wie ist es mit Glykol- und Milchsäure-Peelings? Die gibt's ja auch noch.
Ja, das sind die sogenannten Alpha-Hydroxysäuren, also AHA abgekürzt. Die wirken tiefer in der Haut. Die lösen quasi diesen Kleber zwischen den Hautzellen in der obersten Hautschicht auf, sodass dann die Hautzellen abschilfern. Die haben also ein bisschen einen stärkeren Schäleffekt noch. Die kann man auch bei Akne einsetzen. Ich würde sie aber eher einsetzen, um zum Beispiel Hautalterung oder Folgen der Hautalterung zu verbessern, Fältchen zu beheben, Pigmentverschiebungen zu beheben, Sonnenschäden zu beheben. Also bei der Akne sind, wie gesagt, diese BHAs, sowas wie Salicylsäure, einfach besser untersucht und auch vom Wirkmechanismus noch mal besser.
Falls ihr dazu mehr erfahren wollt, könnt ihr euch auch noch mal unsere Akne-Hautpflege-Folge anhören. Da gehen wir auf das Thema noch mal ein bisschen genauer ein. Lass uns vielleicht jetzt drüber sprechen, Tati, was du machen würdest, wenn die Akne eben nicht nur sehr leicht ist, sondern tatsächlich ein bisschen schwerer. Erste Frage an dich zu dem Thema, woran erkenne ich denn so eine mittelschwere bis schwere Akne?
Also immer dann, wenn ich eben mehr habe als nur Mitesser und fettige Haut. Also sobald ich rote Stellen habe, in größerer Zahl. Das heißt, das sind diese Papeln, das ist einfach eine rote Erhabenheit, ja, so ein ganz kleines Knötchen in der Haut. Oder aber auch eine Pustel, das sind die eitergefüllten roten Pickel, was man so vielleicht allgemein unter Pickel versteht. Also Papeln und Pusteln und dann eben, wenn die größer werden, die können ja bis zu so Tischtennisballgröße annehmen, das sind dann so richtige Knoten und Zysten, das spricht alles für eine sehr starke Entzündung in der Haut. Das ist was, was man dann eben als schwere Akne bezeichnet. Also je mehr entzündliche Läsionen, je mehr Papeln, Pusteln und Knoten, desto höher der Schweregrad.
Und welche Wirkstoffe würde man jetzt bei der etwas schwereren Form der Akne einsetzen?
Also die genannten topischen Retinoide, diese Vitamin-A-Säure-Derivate, sind Mittel der Wahl für alle Formen, auch für die mittelschweren und schweren Akneformen. Aber zusätzlich gibt es eben Wirkstoffe, die gut gegen Entzündung und auch gut gegen Bakterien auf der Haut wirken. Das wäre zum einen das Benzoylperoxid, auch BPO abgekürzt. Das ist ein Wirkstoff, den wir ganz oft auch in Over-the-Counter-Produkten, also im Drogeriemarkt, kaufen können oder dann in höheren Konzentrationen dann ihr von eurem Hautarzt verschrieben bekommen könnt. Und dieses BPO wirkt vor allen Dingen gegen die akneverursachenden Bakterien auf der Haut, wirkt aber auch in geringerem Umfang gegen Mitesser. Und das könnt ihr dann zum Beispiel in Creme- oder Gelform einmal am Tag bis zu zweimal am Tag anwenden. Und im Gesicht würde ich dann eher eine etwas niedrigere Konzentration, so 3-5% empfehlen. Und am Körper, wenn euer Kind zum Beispiel am Dekolleté oder am oberen Rücken auch Pickel hat, kann man es in den 10% Konzentration auch super für den Körper verwenden.
Eine ganz wichtige Sache, die ich gerne noch erwähnen würde bei dem BPO, ist, dass falls ihr das anwendet, achtet darauf, dass ihr danach nicht unmittelbar ins Bett geht oder was Schönes anzieht, weil es nämlich ein Bleichmittel ist und die Kleidung total ruinieren kann. Also ich hatte das erst zuletzt, dass es eine junge Frau angewendet hatte und die hat danach sich in ein blaues Bett gelegt. Und als sie dann am nächsten Morgen aufwachte, ist ihr aufgefallen, dass überall da, wo ihr Gesicht das Kissen berührt hat, das Blau einfach so von dunkel auf hellblau sich verändert hatte. Also da aufpassen, macht euch da nicht eure Textilien kaputt.
Ja, dasselbe gilt im Übrigen auch für dunkle Haare. Also macht euch die Haare bitte, dass ihr die Haare bitte zurückmacht, weil das kann nämlich auch die Haare blond färben.
Gibt es sonst irgendwelche Nebenwirkungen, die man nicht vergessen sollte?
Ja, auf jeden Fall. Also BPO, das ist auch ähnlich wie bei den Retinoiden, wird auf jeden Fall die Haut am Anfang der Behandlung etwas reizen. Das heißt brennen, trockene Haut, die Haut kann etwas gerötet sein, schuppig sein. Das ist schon fast zu erwarten. Bei den niedrigeren Konzentrationen treten die Nebenwirkungen seltener auf. Je höher die Konzentration, desto eher treten die Nebenwirkungen auf. Und auch hier, das hatten wir, glaube ich, bei den Retinoiden noch gar nicht erwähnt, aber sowohl BPO als auch die Retinoide sorgen dafür, dass die Haut empfindlicher wird gegenüber Sonnenlicht. Das heißt, das Sonnenbrandrisiko steigt. Also unbedingt auch hier diese Produkte BPO und Retinoide immer nur mit Sonnencreme zusammen anwenden.
Okay, super wichtiger Punkt. Sag mal, Tati, was gibt's noch bei der mittelschweren Akne?
Also, ähnlich wie das BPO gibt es ja auch die Möglichkeit, die Bakterien auf der Haut wirklich mit einem klassischen Antibiotikum zu behandeln. Da gibt es Antibiotika, die man äußerlich anwendet. Das ist vor allen Dingen der Wirkstoff Clindamycin, seltener das sogenannte Erythromycin. Das wirkt, wie der Name sagt, eben antibakteriell gegen die Bakterien und auch gegen die Entzündung.
Jetzt sind Antibiotika auch so Stoffe, wo viele sagen, lieber nicht. Kann das irgendwie Probleme machen, Antibiotika auf der Haut anzuwenden?
Ja, diese Zurückhaltung und Skepsis ist auch auf jeden Fall gerechtfertigt. Wir versuchen ja eigentlich, das gilt sowohl für die innerliche Behandlung als auch für die äußerliche Behandlung, eigentlich wirklich Antibiotika nur dann einzusetzen, wenn sie unbedingt nötig sind. Das hat den Hintergrund, dass wenn man häufiger Antibiotika gibt, dass diese Bakterien resistent werden können. Das bedeutet, dass die Antibiotika einfach im Laufe der Zeit nicht mehr so gut wirken. Und wir irgendwann dann vor dem Problem stehen, dass wir ein Bakterium haben, das eine Infektion macht und wir das nicht mehr behandeln können mit Medikamenten.
Kann es auch sein, dass das Antibiotikum irgendwie in den Körper aufgenommen wird durch die Haut?
Nein, das ist nicht der Fall. Das Problem ist wirklich eher, dass dieser Resistenzen. Und ansonsten muss man sagen, sind diese äußerlich angewendeten Antibiotika, das Clindamycin, eigentlich sehr, sehr gut verträglich, ja, macht wenig Nebenwirkungen an der Haut, allenfalls mal so ein bisschen Brennen, Rötung, Juckreiz, aber insgesamt sind die super gut verträglich. Was ganz wichtig ist, dass man diese Antibiotika eben nicht als alleinige Behandlung machen sollte auf der Haut, sondern man kombiniert das Clindamycin dann immer zum Beispiel mit Benzoylperoxid oder mit einem topischen Retinoid, denn das senkt das Risiko für die Resistenzen.
Du hast jetzt gesagt, dass man die topischen Antibiotika kombinieren sollte. Ist es denn insgesamt so, dass ich alles irgendwie wild miteinander kombinieren kann? Oder sollte, oder gibt es da bestimmte Grenzen oder Regeln, an die ich mich halten muss?
Also, was sicher Sinn macht bei der Aknebehandlung, ist sogenannte Fix-Kombinationen einzusetzen. Das heißt, in einer Creme sind zwei verschiedene Wirkstoffe miteinander kombiniert. Das kann zum Beispiel sein, eine Vitamin-A-Säure-Derivat plus BPO oder mit einem Antibiotikum zusammengemischt oder ein Antibiotikum plus BPO, was ich eben schon gesagt hatte. Und der Vorteil ist bei diesen Fix-Kombinationen, dass ich einfach nicht verschiedene Cremes verwenden muss, sondern es ist wesentlich anwenderfreundlicher, dass ich einfach nur eine Creme verwende. Aber es ist auch so, dass die Kombination oft dazu führt, dass der Effekt noch oder die Wirkung noch besser ist, sodass ich in jedem Fall empfehlen würde, dass man die Wirkstoffe kombiniert. Das kann helfen.
Okay, was ich mich noch fragen würde, ist, ich habe angenommen, jetzt mit meinem Kind so eine Therapie begonnen. Ja, das Kind ist 14, das hat zu Therapiebeginn total schlimme Akne. Unter der Behandlung wird es, wie du gesagt hattest, nach 6 bis 8 Wochen deutlich besser. Jetzt wäre meine Frage an meinen Arzt, wie lange muss ich denn so eine Behandlung machen? Weil es ist ja unwahrscheinlich, dass es irgendwie, wenn ich mit 14 begonnen habe und dann 8 Wochen das durchgeführt habe, ist ja unwahrscheinlich, dass danach die Akne so ohne Behandlung vom jetzt auf gleich vorbei ist.
Ja, in jedem Fall ein wichtiger Punkt. Also zu Beginn würde ich immer empfehlen, dass man ungefähr 12 Wochen eine medizinische Creme verwendet, um zu sehen, hat die einen guten Erfolg, ja oder nein. Wenn nach 12 Wochen keine Besserung da ist, dann würde man nochmal eine andere Creme ausprobieren, einen anderen Wirkstoff verwenden. Wenn ich damit einen guten Erfolg erzielt habe, dann ist es wichtig, dass ich eine sogenannte Erhaltungstherapie mache, weil eben, wie du sagst, man heilt ja nicht die Akne damit endgültig aus, sondern man braucht was, was man dann eben auch bis ins frühe Erwachsenenalter dann weiter verwenden kann. Und im Grunde genommen kannst du alle der genannten medizinischen Cremes auch als Erhaltungstherapie einsetzen. Ich würde dann bei dem bleiben, was mir gut geholfen hat. Und dann ist einfach die Frage, muss ich es jeden Tag nehmen? Nein. Reicht es mir, wenn ich es einmal in der Woche mache? Vielleicht. Das muss man dann einfach mal so ein bisschen testen. Also die Hautpflege, die mache ich ohnehin weiter jeden Tag. Aber so eine medizinische Creme versuche ich dann für mich rauszufinden, was ist das Minimum, um diesen guten Aknezustand zu erhalten.
Okay, das macht ja wirklich total viel Sinn. Tati, jetzt haben wir ja wirklich lange und ausführlich über die medizinische Behandlung mit Cremes bei Akne gesprochen. Kannst du vielleicht für unsere Herzis nochmal zusammenfassen, was die wichtigsten Punkte sind?
Also, die Basispflege ist bei der Akne das A und O, das heißt Reinigung, Feuchtigkeitscreme und Sonnenschutz ist sozusagen die absolute Basis. Und zusätzlich habe ich dann die Wahl aus den verschiedenen medizinischen Cremes. Da berät euch euer Arzt, was für die Akne bei eurem Kind dann auch gut machbar ist. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ihr auch mit eurem Arzt oder eurer Ärztin darüber sprecht, wie genau ist diese Creme anzuwenden. Ja, was müsst ihr berücksichtigen an Nebenwirkungen? Wie könnt ihr gegen die Nebenwirkungen vorgehen? Oft reicht ja einfach eine gute Feuchtigkeitscreme, wenn die Haut trocken ist und spannt. Oder ihr nehmt die Creme zum Beispiel, wie ich gesagt hatte, nur jeden zweiten oder dritten Abend am Anfang. Wie lange müsst ihr warten, bis ihr überhaupt mit einer Wirkung zu rechnen habt? Bitte nicht frühzeitig abbrechen und sagen, es bringt nichts, denn diese medizinischen Cremes, die brauchen viele Wochen, bis die Wirkung einsetzt. Aber dann ist die Wirkung auch da. Und bei alledem, ich versuche immer zu sagen, keep it simple. Je weniger Produkte, desto besser. Setzt gerne auch auf Kombinationsprodukte, aber macht es euch und eurem Kind möglichst unkompliziert, damit ihr da auch am Ball bleibt und nicht nach 2 Wochen aufgibt, weil ihr 10 verschiedene Produkte jeden Tag verwendet. Und bitte, bitte sprecht auch immer mit euren Kindern darüber, was die sich eigentlich wünschen für die Behandlung und welchen Effekt sie sich erhoffen. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Tati, ich habe wieder, wie immer, total viel von dir gelernt. Ich hoffe, ihr, liebe Herzis, habt auch viel gelernt. Tatsächlich haben wir jetzt schon 3 Episoden zu Akne gemacht, aber, kleiner Spoiler-Alert, es wird noch eine 4. Episode kommen, weil es tatsächlich auch ganz, ganz schwere Akneformen gibt, wo man dann nicht mehr nur mit Cremes, sondern auch mit Medikamenten von innen behandeln würde. Das heißt, bleibt gespannt, es gibt da bald nochmal eine neue Episode zu.
Genauso machen wir das, Felix. Ich freue mich darauf. Schickt uns sehr, sehr gerne eure Kommentare, eure Fragen. Ich bin mir sicher, zur Akne gibt es ganz, ganz viel, was ihr noch wissen möchtet. Schickt es uns einfach auf unser Instagram-Account und dann können wir darüber gerne sprechen.
Was ich immer super spannend finde als Frage ist, wenn Leute so nach praktischen Sachen fragen, weil wir uns als Hautärzte da super selten Gedanken zu machen. So, was mache ich als erstes? Creme ich zuerst die Sonnencreme und dann das Retinoid oder erst das Benzylperoxid und dann die Hautpflege? Falls ihr da irgendwie Fragen habt, würde mich total freuen, von euch zu hören.
Bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
An dieser Stelle möchten wir der Deutschen Stiftung Kinderdermatologie und der B. Braun Stiftung für die Unterstützung und Förderung danken und danken dir fürs Zuhören und dein Interesse am Podcast. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns immer gerne über unseren Instagram-Account kontaktieren, den du in den Shownotes findest. Melde dich auch gerne für unseren Newsletter an, um eine Zusammenfassung der Folge und weitere exklusive Inhalte zum Thema Kinderhaut zu erhalten. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.